Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Was steckt hinter diesem schönen Wort Heimat? Für viele ist das ein sehr emotionsgeladener Begriff, Heimat. Andere sagen, Heimat ist doch Quatsch. Zu Hause ist, wo man sich wohlfühlt. Und es hat nichts mit Staatenzugehörigkeit zu tun. Wir sprechen diese Woche hier über Heimat. Wie viel Tradition kann und wie viel soll in Heimat stecken? Und dazu ist unser Reporter Christian Schmidt zu ganz unterschiedlichen Menschen unterwegs. Ihr lernt in dieser Podcast-Episode zum Beispiel den afghanischen Koch Maisam kennen.
Das ist ja so eine schwierige Frage. Heimat, wo man geboren ist, wo man aufgewachsen ist, wo man mit seinen Eltern ist. Das ist Heimat.
Außerdem sprechen wir mit Jessica Rosenthal. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende der Jusos und hat gestern auch für Andrea Nahles gestimmt, gehört also zu den 66% der Delegierten.
Wir wollen keine Parteitage mehr, die Krönungsmessen sind. Und ich glaube auch, dass es falsch ist, immer seine Hoffnungen und Wünsche auf Personen zu projizieren.
Und dann reden wir über diese 61 Stunden. So lange haben die französischen Abgeordneten in der Nationalversammlung zusammengesessen und über ein neues Gesetzespaket diskutiert. Zum Asyl- und Einwanderungsrecht. Ihr hört hier, was dabei rausgekommen ist, und wir wollen wissen, wie unser Hirn sowas schaffen kann, 61 Stunden debattieren.
Interessant ist allerdings, wenn man sich wirklich intensiv mit einem Problem befasst hat, dann trifft man zum Schluss eigentlich gar keine so schlechte Entscheidung.
Der Podcast zum Update vom 23. April 2018.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mein Name ist Andrea Nahles. Wir haben gesagt, wir wollen mehr Gerechtigkeit, aber wir haben nicht deutlich gemacht, mit welchen Mitteln wir das durchsetzen wollen. Arbeiterkind, Mädchen, Land. Muss ich noch mehr sagen? Es gab auch zum ersten Mal eine Kampfkandidatur von zwei Frauen. Und insoweit kann ich sagen, finde ich das absolut vertretbar, das Ergebnis. Es wird uns gelingen, Leute. Gemeinsam sind wir stark. Wir packen das. Das ist mein Versprechen.
Gestern wurde sie mit 66% zur neuen Bundesvorsitzenden der SPD gewählt. Andrea Nahles, sie ist die erste Frau in der SPD auf diesem Posten und das 18 Jahre nach der CDU. Das glaubt man kaum, ne? Das Abstimmungsergebnis glaubt man eigentlich auch kaum, wenn man nämlich die Zahl von vor etwas über einem Jahr sieht. Martin Schulz wurde damals von 100% der Delegierten gewählt. Welche Erwartungen ruhen jetzt auf Andrea Nahles? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jessica Rosenthal gesprochen. Sie ist auch eine Bundesvorsitzende, und zwar die Vize-Bundesvorsitzende der Jusos. Und sie gehören zu den 66%, die für Andrea Nahles gestimmt haben, aus Überzeugung.
Das war eine Abwägungsfrage. Es haben sich zwei Kandidatinnen zur Wahl gestellt, was ich sehr gut finde, was für mich ein Anfang ist, auch davon, dass man Parteitage und diese ganzen Prozesse, die in der Politik laufen, eben offen gestaltet, dass man es auch wieder spannend macht in der Politik. Und dann musste ich natürlich abwägen, welche der beiden Kandidatinnen ich für überzeugender gehalten habe. Und da hat mich Andrea Nahles mit ihrer Rede überzeugen können, und deshalb habe ich sie auch gewählt. Das ist allerdings verbunden mit Erwartungen. Sie hat gesagt, dass der Erneuerungsprozess jetzt startet. Und ich bin gespannt, was da jetzt kommt.
Okay, welche Erwartungen haben Sie ganz konkret an Andrea Nahles? Also was muss sie machen, damit die SPD wieder aus dem Umfragetief rauskommt?
Ja, also zunächst muss sie natürlich verstehen, was in der Partei gerade los ist. Es rumort, das ist so. Und sie muss da die Hand ausstrecken. Sie muss deutlich machen, dass alle mitdiskutieren können und dass der Erneuerungsprozess nicht wieder im Sande verläuft. Und wir im halben Jahr feststellen, dass da eigentlich nichts passiert ist. Dieses Angebot muss sie innerparteilich schaffen, aber auch nach außen müssen wir vor allem auch zeigen, dass wir neue Antworten finden, auch auf die Fragen, die wir bisher nicht beantwortet haben. Und natürlich müssen wir ganz deutlich machen, dass wir nicht die Union sind. Also wir sind davon weit entfernt, wir haben ganz andere politische Positionen, und trotz Regierung müssen wir das deutlich machen, und das ist natürlich auch Ihre Aufgabe.
Gemeinsam schaffen wir das, hat Andrea Nahles gestern auch gesagt. Da ist ja aber auch immer noch eben die große Kritik von euch, von den Jusos auch, daran, dass die Große Koalition am Ende dann doch zustande gekommen ist. Wie viel gemeinsam ist da momentan möglich?
Ja, also wo ich ihr recht gebe, ist, dass es nur gemeinsam geht. Ich glaube, dass sozusagen diese Entscheidungen von oben, die ja auch doch in der Vergangenheit öfter versucht wurden, so durchzudrücken, dass das nicht mehr funktioniert. Wir müssen gemeinsam diskutieren und wir müssen gemeinsam zu Ergebnissen kommen. Insofern sehe ich das gemeinsam schon als notwendig an. Aber, und das ist ja auch immer wieder deutlich, wir waren gegen eine große Koalition. Ein demokratisches Ergebnis akzeptieren wir selbstverständlich. Wir sind jetzt eingetreten, und deshalb klar bleibt eine Grundskepsis. Wir waren sehr skeptisch, was es das anging, in der Regierung sich zu erneuern. Andrea und auch die Parteiführung insgesamt hat gesagt, das geht. Und wir sind jetzt gespannt, wie das umgesetzt werden soll und wollen da natürlich auch Verantwortung übernehmen.
In 154 Jahren SPD, die erste Frau jetzt an der Spitze als Bundesvorsitzende, verändert das was für Sie? Also war es wichtig, dass jetzt auch mal eine Frau an der Spitze sitzt?
Ja, für mich war das sehr wichtig, denn ich stelle immer wieder fest, und das geht vielen Frauen so, dass es eben in der Politik immer noch eine Männerdomäne ist und man schon auch an der einen oder anderen Stelle auf Herausforderungen trifft. Für mich zeigt das, dass wir alles werden können, dass wir genauso gestalten können wie Männer, und es war irgendwie ein ganz, ganz wichtiges Zeichen auch für mich. Und ja, ich hoffe, dass sich das fortsetzt und es irgendwann einfach ganz normal ist, dass Frauen alles sind und alles werden können.
Schade eigentlich, dass dann eine Frau mit 66% gewählt wird und vor einem Jahr waren es 100% bei Martin Schulz, ne?
Ja, ich glaube aber, das zeigt auch, dass wir was gelernt haben. Wir wollen keine Parteitage mehr, die Krönungsmessen sind. Und ich glaube auch, dass es falsch ist, immer seine Hoffnungen und Wünsche auf Personen zu projizieren. Natürlich gibt es Kontroversen. Natürlich wird auch Andrea Nahles sicherlich Positionen haben, wo wir Jusos nicht mit einverstanden sind. Und ich glaube nicht, dass diese 100%-Ergebnisse auch das sind, was wir brauchen. Das muss uns das auch gelehrt haben. Und mir ist es lieber, wir haben ein ehrliches Ergebnis, wo vielleicht auch deutlich wird, dass jetzt eine Hand gereicht werden muss, als immer wieder nur diese symbolischen Ergebnisse, die aber nicht das ausdrücken, was gerade auch wirklich passiert.
Andrea Nahles ist gewählte Bundesvorsitzende der SPD. Jessica Rosenthal war das, die stellvertretende Vorsitzende der Jusos.
Deutschlandfunk Nova.
Heimat. Ein Gefühl. Ein Ort. Ein Streitthema. Was ist Heimat?
Ein Gefühl, ein Ort, ein Sound vielleicht auch, ein Freund, ein Geschmack. Heimat kann für jeden was anderes bedeuten. Und in Zeiten, in denen Menschen ihre Heimat verlieren oder in denen andere ihre Heimat abschotten und in der die Politik Heimatminister einführt, da wird kein anderes Wort so emotional diskutiert. Braucht es Heimat? Und wenn ja, was zeichnet Heimat aus? Grenzt Heimat auch andere Menschen aus? In dieser Woche wollen wir diese Fragen klären und wir schicken dafür unseren Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt quer durchs Land, um Antworten zu suchen. Heute ist er vor den Toren Kölns noch dort, wo Maysam, ein junger Flüchtling aus Afghanistan, ist. Nach einer lebensgefährlichen Odyssee ist er vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen und er macht jetzt eine Ausbildung als Koch. Das heißt, es könnte lecker werden. Das ist wahrscheinlich eine glückliche Fügung für dich, Christian.
Oh ja, das ist ein sehr leckerer Tag heute. Die afghanische Küche ist ja ganz wunderbar. So scharf gewürzter Reis, abgefahrene Soßen aus Joghurt, gebackene Auberginen. Das riecht schon ganz gut, ne, wenn der Maysam hier am Werken ist. Und es schmeckt auch ultra lecker. Ich habe natürlich schon probiert. Maysam hat so eine Soße mit Joghurt gemacht und gebackenen Auberginen angerührt. Bisschen Kreuzkümmel, bisschen Knoblauch, bisschen Sesampaste, fertig. Allerdings, auch wenn afghanisches Essen mega gut ist, der Maysam, der hat sich tatsächlich so ein bisschen in deutsches Essen verliebt.
Ja, Schnitzel ist super, also Schnitzel ist lecker.
Da bist du aber schon sehr deutsch, das ist fast komplett integriert.
Ja, das ist lecker. Ja, das ist lecker.
Häufiger als Schnitzel gibt es aber bei Maysam tatsächlich afghanisches Essen, weil das erinnert eben ihn an seine Heimat. Ist so ein Stückchen Afghanistan, was man dann eben halt mal schnell nach Deutschland zaubern kann, wenn die Auberginen da in der Pfanne brutzeln.
Was ist denn für jemanden Heimat, der sie auf der einen Seite ja verloren hat, auf der anderen Seite eine neue finden muss?
Da haben wir lange drüber gesprochen. Das ist ja für uns irgendwie schon nicht einfach, die in Deutschland geboren wurden, diesen Begriff so richtig zu definieren. Für Maysam ist das noch viel schwieriger.
Das ist ja so eine schwierige Frage. Und Heimat, wo man geboren ist, wo man aufgewachsen ist, die gleiche Sprache, ne? Und wo man mit seinen Eltern ist, das ist Heimat.
Da hat Maysam jetzt natürlich genau das beschrieben, was er nicht mehr hat. Er ist der Einzige seiner Familie, der die Flucht nach Deutschland gewagt hat. Zu Fuß ist er mit dem Boot übers Mittelmeer gekommen. Seine Geschwister, seine Eltern, die sind alle noch in Kabul. Das belastet ihn natürlich unglaublich.
Jeden Tag, heute ist ein Bombenanschlag passiert. Ja, wenn ich solche Sachen in Facebook oder bei Internet sehe, dann das macht mich traurig. Das ist auch ein bisschen schwer, wenn man nach Afghanistan denkt, nach also nach Familie, nach Freunde, nach alles, ne? Was in Heimat ist.
Kann Maisam denn mit Deutschland als neuer Heimat was anfangen?
Na, wir haben ja schon gehört, dass er zumindest mit guten deutschen Schnitzeln was gut anfangen kann. Hm. Aber im Ernst, ich habe auch so ein bisschen gezuckt, als er das gesagt hat. Heimat ist da, wo man geboren wurde. Und wir haben da auch ein bisschen weiter drüber geredet, ob das wirklich so ist. Und dann kam die entscheidende Feststellung.
Man sagt auch, wo man sich wohlfühlt, das ist auch Heimat.
Und das ist auch so, also wie Maisam jetzt auch an die Sache rangeht. Das hat eine Weile gebraucht. Er ist dreimal an der Grenze wieder zurückgeschickt worden. Ist immer noch auch so in Warteposition, was das Bleiberecht angeht. Aber mit der Ausbildung, die er jetzt macht und einem Job später, sieht das schon ganz gut aus, dass Maisam bleiben darf. Und das will er auch unbedingt.
Jetzt mache ich meine Ausbildung, kriege ich Geld dafür. Aber was ich von Deutschland bekommen habe, ich würde auch das zurückbezahlen. Man fühlt sich zugehörig, ja. Ich bin auch zufrieden in Deutschland. Ich bin auch zufrieden in Köln. Das ist auch meine Heimat.
Das sagt Maisam übrigens nicht nur so, das meint er auch so. Der arbeitet zum Beispiel ehrenamtlich für einen Verein, der für Obdachlose kocht. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, in einer Situation sich zu engagieren, in der man erstmal eigentlich sein eigenes Leben auf die Reihe kriegen muss.
Hm. Christian Schmidt hat Maisam getroffen. Maisam ist vor 2 Jahren aus Afghanistan geflohen und er hofft, Deutschland bald so richtig offiziell seine neue Heimat nennen zu können. Nicht nur im Herzen, sondern auch gedruckt auf dem Pass. Christian wird noch die ganze Woche für uns unterwegs sein und diesem Begriff Heimat auf den Grund gehen. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und was habt ihr so am Wochenende gemacht? Die Sonne genossen? Ein Eis gegessen? Ihr habt gegrillt. Der Abgeordnete der französischen Nationalversammlung, die haben auf sowas am Wochenende verzichtet. Wobei ein Eis haben sie vielleicht sich mal zwischendurch gegönnt. Aber sonst saßen sie in einem Debattenmarathon fest. Insgesamt hat das Ganze 61 Stunden gedauert, verteilt auf mehrere Tage hintereinander. Worum ging's? Um ein Gesetzespaket zum Asyl- und Einwanderungsrecht. Sprechen wir drüber mit Sabine Wachs, unserer Korrespondentin in Paris. Hallo Sabine.
Hallo.
Sabine, wieso haben die Abgeordneten so lange gebraucht, um dieses Gesetz zu verabschieden?
Ja, also dieses Gesetz, das hat für wirklich viel Diskussionsstoff gesorgt. Schon als nur der Entwurf auf dem Tisch lag, wurde sehr viel daran kritisiert, vor allem aus dem linken politischen Spektrum und auch von Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen. Die finden dieses Gesetz viel zu hart. Und dann gibt's auch Kritik aus der rechten oder konservativen Ecke. Die finden das Gesetz zu lasch. Und genau diese Spannung hat sich dann auch in die Debatte, in die Nationalversammlung übertragen. Und Abgeordnete aus allen Fraktionen, auch von der Regierungspartei, die haben Änderungsanträge eingebracht und insgesamt waren das 999 Stück. Und jeder Antrag, der muss diskutiert werden und dann muss über jeden Antrag abgestimmt werden und bei 53 Änderungen wurde zugestimmt, alle anderen wurden abgelehnt, aber trotzdem hat das ewig lange gedauert und das war halt wirklich diese Marathonveranstaltung, bis dann das Gesetz verabschiedet werden konnte.
Was genau steht jetzt drin in diesem Gesetzespaket?
Ja, also das Paket ist in mehrere Teile aufgeteilt. Die großen Linien sind die Integration von Geflüchteten und Migranten, sind Asylverfahren und der Kampf gegen illegale Migration. Also zum Beispiel, was die Integration angeht, da sollen Geflüchtete schon nach 6 Monaten eine Arbeitserlaubnis bekommen. Bis jetzt sind es 9 Monate, die Menschen dann warten müssen. Oder Menschen mit guten Abschlüssen auf bestimmten Feldern, die in Frankreich gebraucht werden, die sollen einen Talentpass bekommen, mit dem sie dann über ein paar Jahre in Frankreich leben und arbeiten dürfen. Aber es geht auch um das Asylverfahren, generell die Bearbeitungszeit, die soll verkürzt werden auf 1,5 Jahr. Im Moment dauern die Asylverfahren in Frankreich im Schnitt 1 Jahr. Und dann gibt es einen ganz, ganz umstrittenen Punkt im Kampf gegen die illegale Migration, denn es geht darum, dass Menschen, die illegal in Frankreich sind, jetzt bis zu 90 Tage in Abschiebehaft genommen werden könnten. Und bisher waren das immer nur 45 Tage.
Du hast es ja gerade schon gesagt, von Verschärfung sprechen die Kritiker von links und den Rechten geht es alles nicht weit genug. Warum dann das neue Gesetz?
Ja, vor allem, weil die Asylverfahren in Frankreich sehr, sehr schleppend laufen, weil Frankreich tatsächlich ein Problem mit Geflüchteten hat. Es gibt zum Beispiel viel zu wenige staatliche Erstaufnahmeeinrichtungen und die Asylverfahren, die ziehen sich ewig hin. Das heißt, viele Menschen, die nicht in die Erstaufnahmeeinrichtungen können, weil die voll sind, die leben auf der Straße in sogenannten Squads, wie man sie zum Beispiel auch aus dem Lager in Calais kennt. Und Frankreich hat ein wirklich großes Problem, was die illegale Migration angeht. Denn vor allem über die französisch-italienische Grenze kommen sehr viele Menschen, deren Asylanträge schon in Italien abgelehnt wurden. Die kommen nach Frankreich und im letzten Jahr waren das mehr als 50.000 Menschen.
Ist denn mit der Verabschiedung in der Nationalversammlung denn das Ganze jetzt durch oder muss das nochmal bestätigt werden?
Das muss nochmal bestätigt werden. Das französische Parlament, das besteht aus zwei Kammern. Es gibt die Nationalversammlung, die hat den Text jetzt verabschiedet und der Text muss jetzt weiter in den Senat, also in die zweite Kammer. Dort wird er dann nochmal gelesen und diskutiert. Und wenn die Senatoren dann diesen Text im genau gleichen Wortlaut verabschieden, wie die Nationalversammlung das schon getan hat, dann erst kann das Gesetz in Kraft treten.
In Frankreich, da gab es im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Asylanträge, 17% mehr als 2016. Und interessant ist das Ganze deswegen, weil im EU-Schnitt die Anträge sich eigentlich halbiert haben. Warum haben gerade in Frankreich die Zahlen so zugenommen?
Das ist schwierig zu sagen, aber es gibt mögliche Erklärungen. Und eine ist eben, dass viele Geflüchtete ja aus afrikanischen Ländern nach Europa kommen. Und in diesen afrikanischen Ländern wird auch viel Französisch gesprochen. Das heißt, die Menschen haben schon mal eine Sprachgrundlage und wollen oft so schnell wie möglich aus Italien, denn da kommen ja die meisten an, die übers Mittelmeer fliehen, nach Frankreich kommen. Und das könnte ein Grund dafür sein, dass die Zahlen gerade in Frankreich so zunehmen, während sie ja in anderen EU-Ländern, vor allem auch in Deutschland, zurückgehen.
Sabine Wachs, Deutschlandfunk Nova, Korrespondentin in Paris über das neue Gesetzespaket im französischen Einwanderungsrecht. Lange wurde debattiert, nach 61 Stunden stand dann aber das Ganze.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Insgesamt 61 Stunden haben die französischen Abgeordneten in der Nationalversammlung zusammengesessen, bis quasi zum Showdown Sonntagabend. Showdown war dann die Verabschiedung eines neuen Gesetzespakets zum Asyl- und Einwanderungsrecht in Frankreich. Das kommt häufiger vor, ne? Dass Politiker sehr lange zusammensitzen müssen, um dann letztendlich eine Entscheidung zu treffen, meist mit Schlafdefizit, von Bewegung mal ganz zu schweigen. Was das mit unserem Hirn macht, das klären wir jetzt hier in Deutschlandfunk Nova mit unserem Neurowissenschaftler Henning Beck. Hallo, guten Abend.
Einen guten Abend.
Henning, auch mal einen 10-Stunden-Tag haben oder wie du heute einen 12-, 13-Stunden-Tag arbeiten, das kennen wir, mehrere Tage hintereinander ewig lang noch durchdiskutieren mit irgendwelchen anderen Leuten. Das kennen wir alle eher nicht. Brennt da nicht irgendwann unser Gehirn durch?
Man müsste vielleicht eher sagen, das Gehirn läuft irgendwann über. Mhm. Und zwar die Regionen, die Informationen, neue Informationen gewichten, priorisieren. Und irgendwann ist da so viel, dann kommt so viel auf dich rein, dann sagt das Gehirn, und jetzt? Und dann fällt das eben runter und dann vergisst man Sachen, dann wird man unkonzentriert, dann wird man gereizt und dergleichen.
Okay, dann schränken wir mal ein bisschen ein. Wie lange können wir üblicherweise am Stück richtig konzentriert arbeiten?
Es kommt immer ein bisschen auf die Tätigkeit an. Also jeder kennt es ja auch, wenn man so richtig so in einem Flow ist oder in so einem Tunnel und es macht richtig Spaß, dann kann es durchaus auch länger gehen. Aber häufig ist es so, dass wir schon so eine Auszeit brauchen und das kann durchaus schon so eine Dreiviertelstunde, Stunde, vielleicht mal anderthalb sein. Aber in diesem Rahmen sollte man dann schon sagen, okay, jetzt machst du mal ein Päuschen, weil dann gibst du dem Gehirn Zeit, darüber nachzudenken, was haben wir denn gerade gemacht, was ist wichtig, was kommt weg. Ja, und dann bist du bereit für die nächste Runde.
So ein 61-Stunden-Marathon, so ein Debattenmarathon. Welche Hirnregionen werden dabei besonders angesprochen oder springt das auch im Hirn?
Also neben den Regionen, die wahrscheinlich dafür zuständig sind, die Ausdauer zu fördern und auch die Stimmbänder zu kontrollieren, sind es sehr wahrscheinlich die Regionen, die unser Arbeitsgedächtnis und unsere Aufmerksamkeit kontrollieren. Die liegen so im Stirnbereich, also da, wo ja direkt, wo die Haare anfangen zu wachsen. Und die Regionen sind dann besonders daran beteiligt, jetzt zu priorisieren, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Und die haben halt permanent die Aufgabe zu sichten, was von dem ganzen Gerede in den letzten Stunden müssen wir behalten, was ist wichtig für unsere Entscheidungen dann später. Und wenn es irgendwann zu viel wird, dann steigen die aus.
Was würdest du denn dann so Politikern für einen Tipp geben? Also würdest du dann sagen, ja, diskutiert doch mal einen Tag, meinetwegen auch mal 6 oder 8 Stunden, aber dann macht einen Tag Pause? Oder weil die haben das ja mehrere Tage hintereinander in diesem Pensum gehabt.
Also häufig stellt man fest, wenn man sehr lange und intensiv an einer Sache arbeitet und sich da richtig reinwühlt, dann ist man am Ende total überladen und dann ist man erstmal platt. Und dann darf man auch mal eine Pause machen. Interessant ist allerdings, wenn man sich wirklich intensiv mit einem Problem befasst hat, dann trifft man zum Schluss eigentlich gar keine so schlechte Entscheidung, weil man hat schon sehr viel diskutiert. Und dann geht es eigentlich nur darum, um den Funken abzupassen, um dann auch die richtige Entscheidung für ein Gesetz oder für einen Beschluss dann letztendlich zu fassen. Aber zwischendrin darf man durchaus Verschnaufpausen machen. Wir wissen zum Beispiel aus der Wissenschaft, dass schon so Mikropausen reichen. Also einfach mal kurz aus dem Fenster schauen, 5 Minuten aufstehen, kurz was anderes machen, weil ansonsten steigt das Gehirn halt aus. Ne?
Aber ich kenne es von mir, dass wenn es besonders lange dauert, dass ich schneller dann auch was durchnicke. Und ja. Sage so, ach ja, gut, ist okay, ja. Ist mir auch egal, machen wir jetzt so. Ne? Das kann natürlich dann hier auch passieren.
Absolut. Das ist verwandt zu dem Phänomen der Auswahlüberlastung, was man in der Wissenschaft kennt. Du hast so viel um dich rum, du bist so viel unter Strom, dann sagt das Gehirn irgendwann, mach irgendwas, bevor du irgendwie gar nichts machst. Mhm. Und dann wird man so irrational in seinen Entscheidungen. Da ist wichtig, nimm dich kurz zurück, mach eine Pause. Du kannst vorher viel Stress gehabt haben, aber wenn du dann eine kleine Pause machst, und kommst dann zu der Aufgabe zurück, dann ist die Entscheidung meistens deutlich besser.
Und dann noch ein Hilfsmittelchen, also brauche ich zwischendurch so ein Zückerchen oder was nehme ich?
Das wichtigste Hirndoping, wenn man das so will, das ist tatsächlich Wasser. Mhm. Und es ist tatsächlich messbar, dass man, wenn man ausreichend getrunken hat und hydriert ist, dass man dann tatsächlich sich besser und länger konzentrieren kann. Also das hilft tatsächlich am nachhaltigsten.
Dann sollte ich mal wieder was trinken, glaube
Prost.
Ich. Dankeschön. Neurowissenschaftler Henning Beck darüber, wann unser Gehirn mal schlapp macht, wenn wir zu lange arbeiten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war mal eine Ansage, ne? Heute von Frans Timmermans, dem Vizechef der EU-Kommission.
Whistleblowers can often pay a high price for their actions. So I believe we need to protect them far better than we're doing today.
Tja, manche autoritäre Staaten, die finden, Whistleblower sind Verräter und die gehören in den Knast. Und die EU, die will Whistleblower besser schützen. Timmermans hat einen Plan vorgelegt, wie das gehen soll. Darüber reden wir mit Mathis Dirkes aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Mathis, wie soll das genau funktionieren mit dem Whistleblower-Schutz?
Ja, ist eigentlich eine ganz einfache Idee. Kurz gesagt, Whistleblower sollen Ansprechpartner haben, an die sie sich wenden können, wenn sie eben glauben, dass in ihrer Firma Gesetze gebrochen werden zum Beispiel, und wenn sie bestraft werden für ihre Enthüllung, dann sollen sie sich besser dagegen wehren können.
Fangen wir vorne an. Was ist mit diesen Ansprechpartnern gemeint? Wer ist da gemeint? Wo sitzen die?
Die sitzen in den Unternehmen selbst. Die EU-Kommission plant also wirklich so eine Art Meldestelle in den Unternehmen einzuführen, und Kommissionsvize Timmermans will, dass die auch wirklich für alle offen ist.
Our proposals will protect people who speak up.
Unsere Vorschläge schützen Leute, denen negative Konsequenzen drohen könnten aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses. Nicht nur Angestellte, sondern auch Selbstständige, Praktikanten oder Bewerber.
Contractors, Interns and Job Applicants.
Es läuft was schief in den Unternehmen. Das kann dann sowas heißen wie, ich glaube, meine Firma hat was mit Geldwäsche zu tun, mit Korruption, ist in irgendein Umwelt-Lebensmittelskandal verwickelt, was auch immer. Dafür soll man eben in Zukunft diese interne Meldestelle haben.
Und so ein Whistleblower-Beauftragter, der soll dann tatsächlich Pflicht sein, auch in so Vereinen wie der FIFA? Ja. Man weiß es nicht. Okay, aber auf jeden Fall in Unternehmen. Also muss man dann auch damit rechnen, dass der Friseur um die Ecke, wenn er 5 Mitarbeiter hat, einen Whistleblower beauftragt.
Das müsste schon ein sehr großer Friseur okay. sein. Die Pläne sind zwar relativ weitreichend, jetzt für einen Friseur mit 5 Mitarbeitern noch nicht, aber es geht um alle Unternehmen in der EU mit mindestens 50 Mitarbeitern oder Unternehmen, die mehr als 10 Millionen Euro Jahresumsatz haben. Also alle die müssen so eine interne Meldestelle, wenn es nach der EU-Kommission geht, einrichten.
Aber es kann ja passieren, dass mir diese Meldestelle als Whistleblower auch nicht weiterhilft.
Ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Dann kommt eben noch der zweite Schritt. Dann soll man sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden können, die diesem Whistleblower dann auch weiterhelfen muss. So plant das die Kommission. Wenn sie das dann aber auch nicht macht, dann soll es immer noch einen dritten Schritt geben, nämlich den über die Medien, was wir zum Beispiel bei Edward Snowden auch gesehen haben.
So, also angenommen, ich halte mich als Whistleblower an diesen 3 Schritt hintereinander. Ich gehe mit meinem Verdacht über die Meldestelle in meiner Firma, dann über die Aufsichtsbehörde, dann über die Medien, so wie es die EU-Kommission will. Und wenn der ganze Skandal dann öffentlich wird, dann werde ich doch so oder so rausgeschmissen. Das Unternehmen sagt dann nachher, ja, ja, der hat ja vorher schon keine gute Arbeit gemacht, den wollten wir eh loswerden. Wie soll denn sowas verhindert werden?
Das hat sich die Kommission natürlich auch überlegt, was man dann macht. Die Idee ist, das Unternehmen darf dir dann nicht einfach so kündigen. Es muss nämlich belegen, dass diese Kündigung wirklich überhaupt nichts mit diesem Whistleblower-Tum zu tun hat. Und wenn das Unternehmen das nicht kann, dann behältst du, so ist die Idee, auch wirklich deinen Job. Genauso wenig darfst du jetzt natürlich einfach weniger Gehalt bekommen oder irgendwohin in die hinterste Kammer strafversetzt werden.
Wann sollen diese neuen Regeln, diese Whistleblower-Regeln kommen?
Relativ schnell, wenn es nach der Kommission geht. Die will das Ganze schon innerhalb von einem Jahr einführen, bis zur Europawahl im Mai 2019. Jetzt ist es natürlich so, wie das immer in der EU ist, bevor das geht, müssen sich noch die Mitgliedstaaten verständigen. Die müssen sich dann noch mit dem EU-Parlament einigen. Also mal sehen, ob es klappt in einem Jahr.
Die EU-Kommission will Whistleblower besser schützen. Wie das gehen soll, hat Mathis Dirkes erklärt aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Chips haben sie zum Beispiel. Die perfekte Formel, damit wir nicht aufhören können. Forscher der Universität Erlangen, die haben untersucht, warum wir bei Lebensmitteln wie Chips keine Fressbremse haben. Sie haben sogar eine Naschformel bestimmen können. Ganz besonders immer weiter naschen müssen, immer weiter essen müssen. Das haben die Forscher 2013 zuerst an Tieren getestet, jetzt aber festgestellt, dass der Mensch, wir alle, genauso funktionieren wie die Tiere. Anke van der Weyer aus unserem Team, du hast dir diese Studie ganz genau angeschaut. Wie ist die Naschformel?
Diese ultimative Fressformel, die lautet 35% Fett und 45% Kohlenhydrate. Bei diesem Verhältnis, da dreht das Belohnungssystem in unserem Gehirn durch. Ja, das ist wirklich fast vergleichbar mit einem Drogenrausch. Hyperphagie ist hier das Stichwort. Das ist der Drang, mehr zu essen, als nötig ist. Ne? Auch wenn der Bauch schon voll Chips ist und alles eigentlich schon fast platzt, die Tüte muss leer gemacht werden. Manche Lebensmittel, die triggern das besonders. Und dieses Verhältnis 35% Fett, 45% Kohlenhydrate, das haben eben außer Chips auch noch Sachen wie Schokolade oder Nuss-Nougat-Creme. Da ist das Glas ja auch manchmal schneller leer, als man gucken kann. Und laut der Erlanger Forscher, da kommt es eben nicht nur auf den Energiegehalt an sich an, also auf möglichst viele Kalorien, sondern auf dieses ganz besondere Mischverhältnis.
Wie haben die Forscher das rausgefunden?
Die haben das zuerst eben 2013 an Ratten getestet. Da gab es drei Gruppen und für alle Gruppen galt All You Can Eat. Ne? Eine Gruppe, die hat Kartoffelchips bekommen, eine Gruppe normales Rattenfutter und eine Gruppe hat eine Futtermischung bekommen, die eben die gleiche Fett-Kohlenhydrat-Mischung hat wie Chips.
Und was genau ist dann dabei rausgekommen?
Also auf Futter mit diesem speziellen Verhältnis von Fett und Kohlenhydraten hat das Gehirn der Ratten sehr positiv reagiert. Allerdings noch positiver hat das Belohnungssystem bei den Ratten reagiert, die Kartoffelchips gefressen haben. Es muss also eben noch mehr Eigenschaften von Kartoffelchips geben, die diese Dinger so geil machen. Das Salz könnte es zum Beispiel sein oder auch die Gewürze. Und dass das eben bei Ratten so ist, das wussten die Forscher schon länger. Jetzt haben sie das auch an Menschen getestet.
Ja, und was ist bei dieser neuen Studie mit Menschen rausgekommen?
Je höher der BMI der Versuchsteilnehmer, desto stärker ist auch das Belohnungssystem angeschlagen. Die Forscher, die haben das mit 20 Männern und Frauen getestet. Die haben zuerst Chips zu essen bekommen und eine Woche später Zucchini und jeweils davor und danach ist das Hirn per MRT durchleuchtet worden, um eben zu gucken, wie reagiert das Belohnungssystem im Gehirn. Und es gab da eben ein ähnliches Ergebnis wie bei den Ratten. Das Belohnungszentrum geht nach dem Konsum von Kartoffelchips ab wie nix.
Jetzt ist die Frage, warum? Haben die Forscher eine Erklärung dafür, warum das Belohnungszentrum so reagiert?
Tatsächlich gibt es dafür noch keine komplette Erklärung. Es kann bis jetzt nur gesagt werden, eben dass das so ist, aber nicht, warum genau das jetzt passiert. Dass das Gehirn vor allen Dingen auf Zucker und Fett reagiert, das kann was mit der Evolution zu tun haben, ne, weil das eben Energie ist, die schnell abgerufen werden kann vom Körper. Was jetzt aber eben auch noch untersucht werden muss, ist, wie die Hirnaktivitäten sich auch wandeln können. Also zum Beispiel, was im Gehirn passiert, wenn man Gewicht verliert.
35% Fett zu 45% Kohlenhydrate. Das ist die Formel, auf die unser Gehirn beim Essen besonders positiv reagiert. Deswegen setzt unsere Fressbremse dann aus. Und das funktioniert nicht nur bei Ratten, sondern auch bei uns Menschen. Das haben Forscher der Universität Erlangen herausgefunden. Das war's von uns. Das war das Update am Montagabend mit Anke van der Weyer.
Ich sag tschüss.
Mein Name ist Ralf Günther. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.